Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Mindset. Ich freue mich riesig, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Kollegen und Freund bei mir in der Sendung. Und dieser gute Mann hat es geschafft, was ich für quasi unmöglich halte. Er hat 500 Business-Ratgeber schon gelesen in seinem Leben. Und er teilt mit uns das, was er als Quintessenz aus diesen 500 Büchern mitnimmt und was er meint, was die Skills sind, die wir brauchen, um in der Zukunft erfolgreicher zu sein. Also viel Spaß mit Dennis Fischer. Ja, herzlich willkommen, Dennis, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke dir, Ansgar, für die Einladung. Ich freue mich.
Ich will unseren Zuhörern kurz ein bisschen erzählen, wer du bist, Dennis. Du bist Speaker, gar nicht so lange, aber jetzt mit voller Tatenkraft dabei, zum Thema Future Work Skills. Also das, was sind die Soft Skills, die wir in der Zukunft brauchen. Und wir hatten vorab ein bisschen gesprochen, dass dein Motto ist Stand Up, Skill Up. Also du möchtest irgendwie Leute inspirieren und motivieren, mehr für ihre Weiterbildung zu tun und das endlich in die Hand zu nehmen, eigene Kompetenzen zu entwickeln. Jetzt muss man zu Dennis wissen, das tut er nicht aus irgendwas heraus, sondern Dennis, nochmal Chapeau, ich bewundere es sehr, was du geschafft hast, jede Woche ein Buch zu lesen. Das ist für mich als junger Familienvater undenkbar. Ja.
Deswegen wollte ich es vorher noch machen, bevor die Familie kommt.
Ja, hast daraus selber ein Buch gemacht. Das Buch 52 Wege zum Erfolg und hast das veröffentlicht, glaube ich, auch mit ein bisschen Erfolg. Das Hamburger Abendblatt, meine Heimat, hat sogar gesagt, es ist eines der Top 10 Wirtschaftsbücher 2019. Und ist also ein sehr, sehr spannendes Buch, wo du geguckt hast, was haben denn die ganzen Ratgeber, die da draußen rumschwirren? Ich glaube, du hast irgendwie um die 500 gelesen, genau, oder sowas. Ja. Was ist die Quintessenz daraus? Und privat kann man über dich erzählen, du lebst in München. Mhm. Wir haben uns auch über eine gemeinsame Freundin aus München kennengelernt. Und wenn du nicht auf der Bühne stehst, bist du jemand, der sehr sportlich ist. Du rennst gerne über die Berge. Am liebsten morgens, hast du gesagt, wenn die Gänse noch nach ihrem Frühstück suchen.
Genau.
Als Trailrunner. Aber du bist auch nicht nur auf der Bühne, du machst auch Trainings für die Leute, die gerne von dir mehr wissen wollen.
Und
von
tiefer deinen, eintauchen von, wollen. Mit,
ja. Bitte? Die eintauchen wollen, ja, genau. Und wir haben kleine gemeinsame Schnittstelle, wenn es um das Design Thinking zum Beispiel geht. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, ein bisschen was über dich erzählt, oder?
Ja, fast sehr gut zusammen. Okay. Hätte ich nicht besser machen können, danke dir.
Sehr schön. Dennis, meine erste Frage an alle meine Gäste soll sein, und deswegen kriegst du sie auch, was ist eigentlich Agilität für dich?
Was ist Agilität? Das ist eine gute Frage. Für mich ist es jetzt, nachdem ich da auch schon einige Jahre in dem Bereich tätig bin, ist es ein Mindset. Und das klingt jetzt erstmal so buzzwordig, aber ich erzähle vielleicht eine ganz kurze Anekdote, als ich bei mir gemerkt habe, dass es wirklich, dass mein Mindset agil ist sozusagen. Das war, als ich eben angesprochenes Buch fertig hatte und dann hat der Verlag, Wiley, der Buchverlag, hat mir 5 verschiedene Buchcover geschickt und ich muss sagen, ich fand alle 5 Cover jetzt nicht so mega cool, aber dann habe ich irgendwie gemerkt oder mir gedacht, ja okay, ich bin ja nicht der im Buchladen steht und das Buch kauft, ja, ich krieg's zugeschickt vom Verlag, ich muss es nicht kaufen, das heißt, am Ende die Entscheidung trifft jemand anders und dann habe ich mir halt die 5 Cover ausgedruckt und bin hier zum Hugendubel in München und habe die Verkäufer und Verkäuferinnen angequatscht und habe gesagt, ey, vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnliche Frage, aber wie findet ihr die Buchcover, welches findet ihr gut, welches findet ihr nicht so gut und warum vor allem? Und dann hatte ich da also vor allem 2 Damen, die da schon seit 16, 17 Jahren gearbeitet haben, unglaublich viel Erfahrung hatten, genau wussten, welches Buchcover funktioniert, warum und was sollte man beachten. Und da habe ich für mich eigentlich so gemerkt, ja, das war agil, ja, also wirklich nicht selbst die Entscheidung zu treffen, sondern nah am Kunden dran zu sein. Ich habe dann noch meine Blogleser gefragt, auch einige Tausend, hier, was denkt ihr, was ist eine gute Idee? Ja. Und das bedeutet für mich agil, also wirklich dieses nah am Kunden sein, rausgehen, dann auch flexibel das anpassen, auch Feedback aufnehmen. Ja, und genau, Trial and Error so ein bisschen. Und jetzt beim nächsten, wenn ich jetzt noch die zweite Auflage machen würde, dann würde ich wahrscheinlich das Cover auch nochmal versuchen zu ändern. Ja.
Also es war noch kein MVP, kein Minimum Viable Product. Du hast es noch nicht versucht zu verkaufen, aber du bist immerhin rausgegangen und hast gesagt, ich will echtes Feedback haben.
Genau. Okay?
Ja, und das ist für dich Agilität, Feedback holen?
Ja, also genau, Feedback holen und dann auch in kurzen Iterationsschleifen das anzupassen. Also ich habe da immer so ein Bild im Kopf, das finde ich ganz cool, zwischen einem U-Boot und einem Taucher. Also so ein U-Boot, das war quasi so die Softwareentwicklung, auch generell Produktentwicklung noch vor einigen Jahren, als ich auch noch in dem Bereich so als IT-Projektmanager gearbeitet habe. Da hat man sich dann irgendwie oben an der Wasseroberfläche mal kurz mit dem Kunden unterhalten und dann ist man 6 Monate lang abgetaucht. Und wie so ein U-Boot hat er irgendwie fleißig entwickelt und dann ist man wieder aufgetaucht und hat gesagt, tada, hier bin ich, hier ist irgendwie das fertige Produkt. Und dann hat der Kunde gesagt,
oder stirb.
Ja, genau. Der Kunde meinte dann, tada, vielen Dank, aber die Welt hat sich halt weitergedreht in den letzten 6 Monaten und jetzt brauche ich irgendwie dein Produkt gar nicht mehr oder nur noch 3 Features von den 20, die du entwickelt hast. Und deswegen finde ich es eigentlich ein ganz schönes Bild und das ist für mich auch Agilität, eher wie so ein Taucher oder wie so ein Schnorchler zu agieren und halt zwischendurch immer mal wieder aufzutauchen, mit dem Kunden zu sprechen, dann schon wieder auch abzutauchen und sich zurückzuziehen. Also diese ganzen agilen Methoden heißt ja nicht, dass ich irgendwie den ganzen Tag beim Kunden, beim Nutzer auf dem Schoß sitze, aber dass man dann halt auch regelmäßig wieder auftaucht und sich Feedback einholt und diese Iterationsschleifen eben in kürzeren Zeitabständen einplant.
Und der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. So irgendwas in der Richtung war das, glaube ich. Ja, da sind wir direkt schon bei der ersten Stelle angelangt. Aus deiner Antwort höre ich so ein bisschen, agil ist schön, keine Ahnung, agile Methoden sind schön, aber du hast auch sowas wie Deep Work zum Beispiel gelesen und verschlungen oder andere Methoden, wo du sagst, ich habe auch schon meine Ideen, wie man erfolgreich sein Mail-Programm zumacht, seine Push-Benachrichtigungen ausschaltet etc. pp. Richtig?
Genau. Also ich glaube, agile Methoden ist ja jetzt auch oftmals eine Zusammenstellung, gerade auch wenn man sich Design Thinking wieder hernimmt. Da sagen ja auch viele, das ist so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Also halt eine Zusammenstellung an Tools und Methoden, die es auch vor 20, 30, 40 Jahren schon gab. Und
aber das ist ein spannender Punkt. Also ich finde das ja auch zum Beispiel bei Scrum ist das ja auch eine Zusammenstellung. Wir wussten vorher schon, dass es total sinnvoll ist, sich regelmäßig Feedback zu holen. Wir wussten vorher schon, dass es cool wäre, mit einem Coach zu arbeiten, der ein Team betreut. Wir wussten vorher schon, dass es Sinn macht, Dinge zu visualisieren und vor Augen zu haben. Das Entscheidende ist ja die Kombination, oder?
Ja, die Kombination und auch, glaube ich, dass es halt jetzt heutzutage immer wichtiger wird, weil es einfach schon das Ganze beschleunigt. Ja. Also zum einen beschleunigen diese agilen Methoden eben die Arbeitsweise und zum anderen ist man halt noch näher am Kunden dran, wobei ich mich auch da frage, wieso war man jetzt die letzten 40 Jahre eigentlich nicht so nah am Kunden dran? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen gewachsen wahrscheinlich dadurch, dass man am Anfang war man vielleicht noch näher am Kunden dran und irgendwann sind halt einfach riesige Konzerne entstanden, die überwiegend mit sich selbst beschäftigt sind und mehr interne To-Dos haben, als mit dem Kunden zu sprechen. Dann wurde das auch noch outgesourced. Also ich war letztens bei einer Firma, die haben gesagt, Dennis, warte mal, der einzige Kontakt, den wir zum Kunden hatten bis vor kurzem, das war bei dem Weihnachtsmarkt hier es war so eine kleinere Stadt. Da hatten sie halt einen Stand beim Weihnachtsmarkt, aber selbst den haben sie jetzt vor 2 Jahren outgesourced und an quasi externe Dienstleister, die jetzt da Hostessen oder ich weiß nicht, was die männliche Form von Hostessen ist, also auf jeden Fall betreiben die jetzt den Weihnachtsmarktstand und dadurch haben sie jetzt gar keinen Kontakt mehr zum Endkunden, was natürlich super genial ist.
Ja, also das Leben könnte so einfach sein, wenn es den Kunden nicht gäbe. Ja. Die haben es offensichtlich erfolgreich geschafft.
Ja, genau.
Ja, okay, aber lass uns da mal, bevor wir hier unstrukturiert irgendwie reinpoltern, kurz darüber sprechen. Du hast gelesen. Du hast wahnsinnig viel gelesen. Und wir hatten eingangs gesagt, 500 Bücher oder sowas muss es gewesen sein, durch die du durch bist. Ja. Sorry. Abgesehen, dass mein Kopf danach wahrscheinlich platzen würde, was bleibt danach hängen? Also was nimmt man aus so vielen Büchern raus, rückblickend? Wo sagst du, wo ist der rote Faden, der sich da durchzieht? Wo können wir heute auch noch was damit anfangen?
Also ein Learning ist auf jeden Fall, tu es nicht, auch wenn jetzt jemand zuhört. Ich kann es nicht empfehlen, so viele Bücher zu lesen. Bei mir hat sich jetzt so ein bisschen über die letzten 15 Jahre halt gezogen und mal waren es mehr, mal waren es weniger. Jetzt die letzten 4, 5 Jahre waren es halt wirklich dann ein Buch pro Woche und gerade da bleibt natürlich relativ wenig hängen jetzt insgesamt. Ich habe dann schon immer so 1, 2, 3 Denkanstöße pro Buch rausgenommen, die ich auch auf meinem Blog vorgestellt habe und die ich dann auch versucht habe, für mich selbst umzusetzen und auszuprobieren. Aber natürlich wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich habe aus jedem Buch alles umgesetzt, das geht gar nicht. Und dann habe ich irgendwann halt überlegt, was ist so der rote Faden, was zieht sich so durch die ganzen Bücher und habe so ein bisschen rausgezoomt und dann eben meine 52 Wege ausgearbeitet, wobei ich sagen muss, es war schon eigentlich, sind so eins, zwei Sachen, die sich wirklich durch fast alle Bücher durchziehen. Und das ist, oder die eine Sache ist auf jeden Fall so dieses Thema, Ziele vor Augen zu haben. Also das war irgendwie was ich in jedem Buch immer wieder gelesen habe, egal ob es jetzt um Finanzen ging, ob es um Selbstmanagement ging, du hast ja auch Deep Work angesprochen, ob es ums Netzwerken ging und so weiter. Also der Frage ist immer, warum mache ich das eigentlich? Ja, warum schaue ich jetzt heute Abend kein Fußball, sondern gehe auf irgendeine Netzwerkveranstaltung und versuche da Leute kennenzulernen? Warum gucke ich, dass ich mein Selbstmanagement optimiere und meine Zeit noch besser nutzen kann? Und gerade mit Kindern ist es natürlich nochmal heftiger. Da will man dann vielleicht auch jede freie Minute irgendwie jetzt nutzen, gerade wenn man selbstständig ist. Und dahinter steht aber immer so die Frage, ja, warum? Was ist das Ziel dahinter? Unter Ziele gehört dann natürlich auch wieder sowas wie, was sind deine Werte, die dich antreiben? Was ist dein Purpose? Also auch so Simon Sinek mit seinem Warum, der jetzt die letzten Jahre da sehr populär geworden ist mit dem Golden Circle.
Golden Circle,
ja, genau. Die Fragen gab es ja schon vor 100 Jahren. Da hieß es halt noch nicht Golden Circle und war noch nicht so ein schönes, kleines Framework. Aber das ist wirklich so dieser Antrieb, dieses Ziel, dieses Warum, das ist was sich überall durchzieht und was man auch, glaube ich, wirklich vorab klären sollte, vor allem bevor man irgendwie anfängt, jede Woche ein Buch zu lesen, weil, ja.
Aber das finde ich ganz, ganz spannend, denn wenn wir uns angucken, wie Agilität funktioniert, dann ist es ja ganz häufig, dass die Leute merken, okay, wir trennen das Was und das Wie. Also mein Chef oder ein Product Owner oder wer auch immer sagt mir immer noch, gibt mir immer noch vor, was zu tun ist. Und das Besondere, das Empowering-Moment da drin, das Selbstorganisierte ist, das Team darf entscheiden, wie es das macht. Und da wird viel drüber geredet. Ne? Wie teilen wir es auf? Was sind die Regeln? Was sind die Meetings? Wie organisieren wir das? Und dann ein Backlog und hast du nicht gesehen.
Ja.
Und was halt fast nie vorkommt, ist das Warum. Also mal abgesehen von User-Stories, wo man sagt, wer will was, warum, okay, da ist es mit drin. Aber selbst die sind ja nicht offizieller Bestandteil zum Beispiel vom Scrum-Guide. Woran liegt das? Also ist warum so schwer?
Nee, ich glaube, es liegt an der Kommunikation, ehrlich gesagt. Also was ich mitkriege jetzt bei vielen Kunden, wo ich bin, ist ein Mittelständler, aber auch große DAX-Konzerne. Und da frage ich dann auch jedes Mal, sagt mir aber, was ist euer Warum? Das wissen sie eh nicht, aber was sind dann eure Unternehmenswerte? Und jedes Unternehmen heutzutage hat ja irgendwelche Werte. Die stehen dann meistens auf irgendwelchen schönen Glastafeln im Flur.
Postern an der Wand, genau, im Flur.
Ja. Und dann frage ich halt immer so provokant, ja, was sind denn eure Werte? Zählt die mal auf. Und dann fangen sie halt meistens an so, ja, Integrität, Kundenzentriertheit und ja, dann hört es auch meistens schon so auf. Vielleicht kommen da noch irgendwie ein, zwei Dinge. Und das ist halt, glaube ich, genau dieses Thema. Viele Unternehmen haben das und haben es auch irgendwo mal aufgeschrieben und an die Wand gehängt, aber es fehlt halt die Kommunikation nach unten hin und in die breite Belegschaft halt hinein, dass man sich fokussiert und dann auch, also erster Schritt wahrscheinlich aus 12 Werten, letztens hatte ich echt eine Firma, die hatten 12 Werte, kein Wunder, dass die keiner aufzählen kann, dass man vielleicht sich auf die wichtigsten 3, 4 beschränkt und die dann halt auch immer wieder mantraartig wiederholt und überall hinschreibt und als Bildschirmhintergrund bei den Leuten einspeist oder was auch immer, dass die einfach verinnerlicht werden und auch gelebt werden.
Ja. Erlebst du, dass das eine Führungskraft sich damit leicht tut, das Warum dann irgendwie zu kommunizieren? Oder ist das, das ist nämlich so meine Hypothese. Ich frage ja so ein bisschen durch den Rücken durch. Aber, ich habe das Gefühl, dass viele Führungskräfte sich damit schwer tun, dass sie sagen, hey, also bislang war ich der Meister und ich hatte meine Lehrlinge und meine Gesellen hier und die konnten immer noch von mir was lernen.
Ja.
Das ist im Agilen eben nicht mehr so, weil wir stehen alle an der gleichen Startlinie, wir wissen alle nicht, wie AI funktioniert oder wie Bitcoin funktioniert oder eben zur Not auch Social Media, da weiß der Praktikant halt mehr als der Chef.
Genau. Ja.
Und jetzt fällt dieses Wie weg und ich bin als Führungskraft hochgradig verunsichert und jetzt soll ich auch noch erzählen, warum wir das hier alles machen, das habe ich doch nie erklärt. Also es ist mein Erleben.
Ja, genau.
Kannst du das teilen mit mir oder?
Ja, vielleicht, also einen kurzen Einschub noch, der mir gerade einfällt, was ich nämlich eine coole Sache finde, ist dieses Reverse Mentoring, hast du auch schon gehört bestimmt, dass eben halt der Praktikant oder der Werkstudent tatsächlich halt den CEO mentort und ihm einfach ein bisschen erklärt, wie kannst du dich auf LinkedIn besser positionieren, wie funktioniert TikTok, also auch da frage ich in jedem Training wieder, Leute, wer ist bei euch auf TikTok und kaum eine Hand geht hoch, manche sagen dann, das, meine Kinder sind da viel und dann sage ich, ja, dann probiert es doch mal selbst aus, ihr müsst es ja nicht
bei den Chinesen bist du wahnsinnig.
Ja, aber zumindest mal auszuprobieren und sich mal eine eigene Meinung zu bilden, das ist, glaube ich, wichtig und zu deiner Frage, habe ich auch die Beobachtung gemacht, so entweder die Führungskräfte wiederholen so ein bisschen mantraartig das, was sie von oben vorgegeben kriegen, weil sie es vielleicht selbst nicht groß irgendwie reflektieren oder reflektieren wollen. Oder es gibt es natürlich auch in manchen Abteilungen, dass sie sich einfach ihr eigenes Why so ein bisschen kreieren und dann jetzt sagen, speziell für die Marketingabteilung, unser Warum ist halt irgendwie möglichst, möglichst viele Menschen zu erreichen und irgendwie die Message raus in die Welt zu tragen und so weiter. Also, dass sie so ein bisschen für, wie bei OKRs, so ein bisschen Objectives and Key Results für sich quasi das Why runterbrechen und ihr eigenes Warum definieren, mit dem sie sich auch wieder identifizieren können dann.
Weil es ja auch eigentlich jeder hat. Jeder hat einen Grund, warum er zur Arbeit geht.
Ja.
Ja, schön, wenn es ein bisschen kongruent ist. Du hast gesagt, du hast zwei Themen. Also der eine Quintessenz aus all diesen Büchern ist das Warum. Was ist das zweite?
Tatsächlich das Thema Netzwerken, würde ich sagen. Also das ist, besteht bei mir auch aus mehreren Kapiteln in dem Buch. Und das ist was ja auch schon vor logischerweise mehreren hundert Jahren einfach essentiell war, dass man sich mit anderen Menschen umgibt, austauscht. Ich habe gerade heute Morgen mit einem ich habe eine Podcast-Folge für meinen eigenen Podcast aufgenommen, genau. Wird immer noch ein bisschen dauern, bis die Folge erscheint. Da ging es eben um Mentoren und um Mastermind-Gruppen. Und
super Sache.
Genau, also beides super Sache. Auch bei Mastermind mussten wir dann schmunzeln in dem Interview, weil wir gesagt haben, ja gut, früher hieß es halt Stammtisch, gell? Da hast du dich halt irgendwie mit Gleichgesinnten getroffen, bist abends ein Bierchen trinken gegangen. Jetzt heißt es halt irgendwie Mastermind, aber klingt natürlich fancier und da gibt es natürlich auch schöne Plattformen schon online, wo du dich mit anderen vernetzen kannst. Und also das ist, glaube ich, was ich weiß, was einfach sich weiterhin durchziehen wird, egal wie viel künstliche Intelligenzen irgendwie, wie viel Roboter, wie viel Automatisierung noch kommt. Wir sind einfach als menschliche Wesen Herdentiere. Wir wollen irgendwie zusammen was erleben. Deswegen fehlt es ja jetzt auch gerade während der Corona-Zeit allen so irgendwie mal gemeinsam Stadionbesuch oder Konzertbesuch oder halt so diese Gemeinschaftserlebnisse. Und das ist auch was sich komplett durchzieht, wo man einfach ja immer sich also viele, viele Wege ersparen kann, viele Abkürzungen nehmen kann, wenn man halt einen Mentor hat, wie jetzt, du hast am Anfang gesagt, dass ich jetzt auch stärker in den Bereich Speaking gehen will, da habe ich mir jetzt auch eben jemanden gesucht, der da schon sehr erfolgreich ist und mir da einfach viele, viele Abkürzungen bieten kann und das ist so wertvoll, wenn ich einfach nur kurz ein WhatsApp schreiben muss und sag, hier, ich habe ein Briefing-Gespräch, hast du da nicht eine Checkliste? Und ja klar, schick die mir rüber und bevor ich dann selbst anfange zu googeln und Blogs zu lesen und mir Podcasts anhöre und gucke, was ist jetzt die perfekte Checkliste für ein Briefing-Gespräch. Und also das ist ein Thema meiner Meinung nach, ja, was sich durch viele Ratgeber durchzieht, was in der Vergangenheit extrem wichtig war und was auch weiterhin wichtig bleiben wird. Nur die Medien verändern sich natürlich, durch die man eben Netzwerk, durch die man Leute kennenlernt. Das ist ja heute so leicht wie noch nie zuvor.
Ja, wir sind soziale Wesen, da stimme ich dir total zu. Ich bin so ein bisschen überrascht, wie sozial wir auch mit unseren neuen Medien sein können. So Leute, die ich teilweise nur online kennengelernt habe, und ich rede jetzt nicht von Dating-Plattformen, ich bin glücklich verheiratet und habe zwei Kinder, sondern von Fachkollegen, die man irgendwo in einem Forum oder bei irgendeiner Veranstaltung, bei einem Meetup oder was ich was getroffen hat, online, zu dem man durchaus eine Beziehung aufbauen kann. Ja. Und ich habe so ein paar Firmen, die ich jetzt beraten habe, die machen Beratungsfirma, die machen nur Projekte natürlich. Und die haben halt Juniors, die aufs Projekt kamen, ja, die sind einmal ins Office gekommen im März oder im April, haben sich ihren Laptop abgeholt und dann hieß es ja, und den Rest machst du bitte von zu Hause. Und haben es trotzdem geschafft, irgendwie zu bonden und zu connecten mit ihren Kollegen, wenngleich natürlich nicht ganz so qualitativ hochwertig wie, sag ich mal, wenn man Leute live kennenlernt, da kriegt man natürlich schneller mehr mit. Und ich merke das auch bei meinen Online-Trainings, muss ich auch sagen, wenn ich welche gebe, dann ist es häufig so, dass immer mal wieder Mitarbeiter, Teilnehmer da drin sitzen, die sagen, das ist besser als Präsenztraining.
Ja.
Und dann gucke ich hier immer so ein bisschen an, so, sag mal, woran liegt das, was meinst du? Und ganz häufig kommt so, ja, die Leute sind präsenter, wir sind rücksichtsvoller, hier redet niemand durcheinander, weil es auch einfach nicht geht.
Ja, ja.
Man hat es ja gesehen, jetzt war gerade die Präsidentendebatte im Fernsehen bei den Amis.
Ach,
und
oh Mann,
wenn man nur dazwischen quatscht, dann ist das einfach nur wie ein Schulhofsjunge. Ja, das geht gar nicht.
Ja.
Und online geht es halt überhaupt nicht. Also
ja, das ist mein absoluter Lieblingsbutton bei Zoom, ist dieser Alle-Stummschalten-Button. Den wünsche ich mir so sehr für Offline-Workshops und Trainings. Das ist so genial, wenn du einfach die Leute durcheinander quatschen und dann machst du einfach kurz alle Stummschalten und sagst, jo, hier bin ich wieder, lass uns weitermachen. Und dann ist dir auch keiner böse so. Offline, ja, musst du da natürlich andere Maßnahmen irgendwie ergreifen, um die alle zur Ruhe zu bringen.
Was ist deine Lieblingsmaßnahme, um Trainingsteilnehmer wieder zu dir zu kriegen?
Ach, ich habe so eine schöne Fahrradhupe. Die ist so richtig groß und laut und nervig und die nutze ich eigentlich ganz gern. Es gibt ja auch so welche, die kommen dann so ein bisschen auf die meditative Weise und heben den Arm und alle anderen sollen auch den Arm hochheben, wenn sie dich sehen und dann leise sind, aber das dauert mir immer zu lange. Ich mache dann die Hupe, dann gucken mich alle kurz also an und dann geht's weiter.
Das finde ich cool bei größeren Gruppen. Also ich habe, in Hamburg gibt es ein Meetup, das ich super cool finde, Agile Concern, und wenn wir da mit 40, 50 Leuten rumstehen, bist du da, die Leute ruhig hast, das mit der Hand funktioniert total super. Mhm. Aber in so einem Trainingsraum finde ich auch immer so, ja komm, 10 Leute, 12 Leute, die kriegst du auch irgendwie noch einmal eine Hupe oder mit ein bisschen Stimme leise.
Ja, das stimmt. Was ja dann noch gibt, so dieses, ich klatsche einmal in die Hände, wer mich hört, klatscht mit oder so, und dann klatsche zweimal in die Hände und das machst du halt so lang, bis dann alle mit dir in die Hände klatschen. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil dann sind alle schon mal
aber so. Aber schön sind die, die dann gleichzeitig noch mit ihrem Nachbarn trotzdem weitergehen, ja, genau, oder?
Das stimmt.
Nur die Hand hoch haben und nochmal den Satz noch kurz zu Ende.
Ja, das ist ein guter Punkt, das stimmt.
Okay, aber wir wollten bei den Future Skills sein. Also du hast gesagt, es gibt zwei große Learnings. Das eine ist das Warum. Warum tust du das?
Genau.
Und mach dir klar, warum du das hier tust. Was ist deine Motivation dahinter? Das hab ich jetzt verstanden. Das zweite ist Netzwerken. Lass uns noch ganz kurz beim Netzwerken bleiben. Ich finde, Netzwerken ist etwas, was vielen Deutschen nach wie vor irgendwie schwerfällt. Also wenn ich irgendwie auf einer internationalen Veranstaltung bin, momentan ja nicht so viel, aber wenn, dann sind vor allen Dingen die Amerikaner natürlich die Großmeister des Smalltalks und der Vernetzung. Also dem habe ich gerade zu Ende geredet, da habe ich auf LinkedIn irgendwie eine Kontaktanfrage und ja, hey, how can I help you, what do you do? Das ist so, wow. Mhm. Warum tun wir uns so schwer damit? Oder was können wir tun, um ein bisschen andersrum? Lass uns nicht in die Ursachen so tief reingehen. Was können wir tun, damit es besser geht?
Ich wollte gerade sagen, bei der Ursachenforschung können wir lange drüber diskutieren. Ja, was können wir tun? Ich glaube, erstens auch wieder so ein bisschen so ein Mindset-Thema, das ein bisschen entkrampfen und halt weg von diesen Stehtisch-Empfängen, wo man dann irgendwie sich überwinden muss und jemand anderes Fremden anspricht. Ich glaube, das ist es ja oftmals gar nicht. Es gibt ja so coole Netzwerkveranstaltungen heutzutage, wo du auch in lockerer Atmosphäre dich dann irgendwie mit so kleinen Spielchen ganz gut kennenlernen kannst. Und wenn man da einfach mal ein, zwei positive Erfahrungen gemacht hat, dann geht man da auch offener auf andere zu. Und dann ist, was meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, sagen wir mal so, ganz, ganz wichtig ist, ist halt die richtige Einstellung beim Netzwerken. Und viele fangen halt erst an zu netzwerken, wenn sie selbst was brauchen. Oder man merkt es dann auch immer bei irgendwelchen Veranstaltungen. Ich hatte letztens auch echt so ein Erlebnis, wo einer dann ankam und mir auf die Schultern klopft, hat mich aus dem Gespräch mit einem anderen rausgerissen und meinte, ey, du bist doch Dennis Fischer, du hast doch hier mal bei Interhyp gearbeitet. Kennst du den und den? Ich so, ja, ich kenne den schon, aber wer bist du eigentlich und was machst du hier und so? Und er so, ja, gut, dann lass uns später nochmal sprechen. Ich komme nochmal auf dich zu. Er kam nie wieder auf mich zu. Aber also ich hätte ihn auch nicht vermittelt, weil warum sollte ich jemanden wildfremden einfach nur connecten, ohne dass ich ihn irgendwie kenne und geschweige denn er auch was für mich getan hat. Und ich glaube, wenn man da die Einstellung mal ändert und sich nicht mehr fragt, wie kann ich anderen helfen oder wie können andere mir helfen, sondern sich im Gegensatz fragt, was kann ich denn für andere tun? Also ich hatte jetzt gerade hier einen Bekannten von mir, wir kennen uns so ein bisschen, haben ab und zu mal telefoniert, waren mal zusammen spazieren, weil er hier direkt in der Nähe wohnt und jetzt habe ich sein Buch eben, ich schreibe ja eine Handelsblatt-Kolumne so einmal im Monat und darf da auch Bücher vorstellen im Handelsblatt und da habe ich halt sein Buch vorgestellt. Einfach, weil ich es cool fand und weil ich ihn ganz nett finde und so weiter und er fand es natürlich mega geil, hat auch gute Reichweite dadurch bekommen, wieder ein paar Bücher verkauft und jetzt kam er halt auf mich zu und meinte, Dennis, wir haben ja irgendwie so einen Auftrag, die suchen noch jemanden oder wir suchen noch jemanden, kannst du da unterstützen.
Ich kriege das Wort nicht ausgesprochen.
Reziprozität.
Also, ja, geben und um Hilfe fragen. Geben und so weiter. Ja.
Und es klingt immer so einfach, natürlich ist es das nicht, aber sich immer erstmal die Frage stellen, was kann ich denn für dich tun und wo kann ich dir irgendwie helfen und dann kommt es schon zurück und es muss gar nicht von den gleichen Personen zurückkommen. Ja, es gibt Personen, denen habe ich jetzt schon 10-mal geholfen und die haben ein mega schlechtes Gewissen schon, was sie gar nicht haben brauchen, aber die eine sagt ja schon immer, ja, und jetzt kann ich ja mal irgendwas für dich tun. Und ich so, nee, ich glaube gerade nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Und außerdem kommt das ja dann aus anderen Kanälen wieder zurück. Ja.
Das gute alte Karma-Konto. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so, weil die Leute kriegen ja mit, wie du drauf bist, auch wenn sie davon bislang nicht profitiert haben. Aber sie merken ja, dass du da großzügig bist. Und solchen Menschen mag man ja auch lieber helfen, oder?
Genau. Definitiv, ja. Und es gibt eine andere Bekannte von mir, also ich würde sie entfernte Bekannte mittlerweile nennen, die hat sich halt immer nur gemeldet, wenn sie irgendwas brauchte. Und da wusste ich schon genau, wenn der Name wieder auftaucht irgendwo in WhatsApp, okay, jetzt hat sie wieder eine Frage und so war es auch. Und da habe ich dann einfach auch den Kontakt stark reduziert, weil, das ist einfach mir auch Energie, zieht.
Braucht es dann irgendwie auch nicht. Aber ich finde auch, das um Hilfe fragen ist dann ja manchmal gar nicht so einfach. Also ich jetzt just zu dieser Aufnahme, also wenn das hier rauskommt, schon ein kleines Weilchen her, habe ich eine kleine Spendenaktion aufgesetzt. Wir haben in der Familie einen tragischen Fall und ich habe mir überlegt, was kann ich tun? Und bei Krebskrankheit kann man nicht viel tun. Ich stehe daneben und schaue nur zu. Aber ich habe festgestellt, es gibt einen ganz tollen Verein und die helfen krebskranken Kindern und den Familien. Und so nach dem Motto, helfen, okay, dann kann ich für die ja spenden. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte eigentlich noch einen draufsetzen. Frag doch mal deine Freunde. Und das ist mir so schwer gefallen.
Ja.
Ich kann ja auch nicht nach Geld fragen. Also meine Güte, sind da eine Menge Glaubenssätze in meinem Kopf durch die Gegend geflogen. Das war beeindruckend.
Ja, das glaube ich gern. Und das ist jetzt, also ist ja schon auch ein größeres Projekt, aber es gibt ja schon bei kleinen Dingen los, wenn man mal irgendwo kurze Unterstützung braucht oder mal jemandem sagt, ey, kannst du vielleicht mal über meine Website drüber schauen und einfach mal mehr Feedback geben und so. Selbst da denkt man ja manchmal schon, ja, ich könnte jetzt auch jemanden einkaufen und den dafür bezahlen und so. Aber ja, viele machen das auch gerne, glaube ich. Und wenn ich für irgendwas gefragt werde, also natürlich sage ich auch manchmal irgendwie Dinge und Auftritte ab und so, aber generell helfe ich auch gerne. Also es gibt einem auch ein gutes Gefühl dann als Helfer wiederum.
Gibt einem auch was zurück. Ich habe neulich einen spannenden Podcast gehört zum Thema Geschenke. Das fand ich auch nochmal spannend, weil diese, das, was du gerade erzählt hast, ist so, ne, ich gebe es rein und es kommt von jemand anders wieder. Aber wenn ich dann sozusagen, und das war natürlich ein Amerikaner, aber der sagt, er hört auf, irgendwie Kugelschreiber zu verschenken. Mhm. Ja, also das bringt gar nichts, sondern wenn du wirklich jemanden erreichen willst, dann musst du schon einen Wow-Effekt haben. Ansonsten tue Gutes.
Ja.
Und rede drüber. Aber der sagte nämlich genau das auch, hört auf irgendwie zu glauben, weil du jemanden irgendwie einen Kugelschreiber geschenkt hast, dass der jetzt beim nächsten Auftrag an dich denkt. Ja.
Ja.
Finde ich auch ganz spannend.
Ja, im Gegenteil, ich habe letztens irgendwie Basilikumsamen geschenkt bekommen. Nee, es war auf der Rückseite einer Visitenkarte, waren Basilikumsamen. Und da stand irgendwie so hier, das war doch Finanzberater hier, damit dein Portfolio weiter wachsen kann und sowas. Mhm. Flotter Spruch, habe ich sie natürlich eingesät. Ich bin ja schon so ein kleiner Hobbygärtner auch und da ist natürlich nichts draus gewachsen. Da dachte ich mir, ja super, wenn er genauso arbeitet wie seine Basilikumsamen, dann melde ich mich da besser nicht mehr bei ihm.
Naja, also dieser Versuch aufzufallen, kann ich verstehen. Es gibt ja auch eine, ich glaube, eine deutsche Speakerin, die gerne Chilischoten mit verschickt, ne? Und dann da, also im Cold Call anrufen, sagt, ich möchte gerne Herrn Meier sprechen. Sagen Sie, ich bin der mit der Chilischote.
Okay.
Und dann werden die Leute auf jeden Fall durchgestellt, so nach dem Motto.
Ja,
ist ein Door-Opener, aber ist nicht das, was uns irgendwie garantiert, dass wir da irgendwie mit Großzügigkeit an etwas rankommen, was uns vielleicht irgendwann mal hilft.
Nee, das stimmt.
Jetzt hast du, das waren die beiden großen Themen. Wir wollten heute ja über Future Skills reden. Also das sind Evergreen, die ziehen sich durch.
Genau.
Was braucht's denn in Zukunft?
Ja, also vor allem Soft Skills. Also vielleicht fangen wir mal so ganz kurz an, mal so eine Pyramide, eine virtuelle im Kopf, weil ja viele Leute eben sprechen irgendwie von agilen Methoden.
Was mit meinen Methoden?
Skills, what? Die sind bei mir so in der Mitte von der Pyramide. Dann die unterste Ebene sind für mich so die ganzen Hard Skills, also Dinge, die in Zukunft auch noch extrem wichtig werden, wie halt Data Science Wissen, wie natürlich Coding. Und einfach wirklich, also ja, können, nenne ich es mal, Dinge, die man noch direkt anwenden kann. Und ganz oben aber in der Pyramide sind für mich halt so diese Future Work Skills, also eigentlich die Soft Skills. Und gerade halt, wenn in Zukunft immer mehr, und ich glaube, daran führt kein Weg vorbei, immer mehr Dinge automatisiert werden, immer mehr Maschinen uns teilweise ersetzen, teilweise vor allem aber mit uns zusammenarbeiten werden, dann können wir als Menschen halt vor allem dadurch abheben und einen großen Mehrwert leisten, indem wir unsere Soft Skills schulen. Und das sind für mich so, ja, 9 Stück. Kann sich jetzt wahrscheinlich keiner merken, aber ich gehe mal ganz kurz durch.
Trotzdem, her damit, gib sie her. Wir wollen
wissen. Der erste, und das ist auch so ein bisschen übergreifend, ist lebenslanges Lernen. Also das ist was ja einfach noch viel wichtiger wird und das wäre auch so ein bisschen weg, gerade bei Angestellten und Arbeitnehmern, dass die so wegkommen aus dieser Mentalität, ich guck mal, was meine Chefin oder mein Chef mir irgendwie an Weiterbildung dieses Jahr empfiehlt und dann mache ich mal einen Rhetorikkurs oder mache halt mal irgendwie einen Kurs zu Scrum und so, sondern nee, dass wir einfach selbst unser Lernen wieder in die Hand nehmen. Das ist echt so eine Herzensangelegenheit von mir. Ich hatte jetzt gestern gerade, oh mein Gott, mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, sie hat echt einen Anruf gehabt von einer Kundin, die sich für so eine Agile-Coach-Ausbildung interessiert hat. Und dann hat sie aber gesagt, ja, kann man die anonym machen? Und sie so, wie kann man die anonym machen? Also musst schon irgendwie dein Gesicht zeigen und mitarbeiten. Nee, nee, also so, dass es halt ihr Arbeitgeber nicht erfährt, weil sie hat Angst, dass sie dann ihren Job verliert, wenn ihr Arbeitgeber erfährt, dass sie sich parallel quasi weiterbildet und eine Agile-Coach-Ausbildung macht.
Wow.
Genau.
Weil sie Angst hat, dass sie sich wegqualifiziert von ihrem Job, oder?
Genau, ja. Das sind so seine Ängste wahrscheinlich, die sie ja dahinter vermutet. Ob die dann wirklich wahr sind, weiß ich nicht. Aber allein, dass sie die vermutet, das sagt ja schon so viel irgendwie auch über die Unternehmenskultur aus, wo ich echt kurz auch den Mund offen stehen hatte und dachte,
absolut.
Das ist genau dieses Thema. Im Gegenteil, die Leute sollen sich selbst engagieren. Und natürlich ist es auch schön, wenn der Arbeitgeber das irgendwie unterstützt, aber wir selbst müssen einfach lebenslang weiter lernen.
Und es gibt auch eine Menge Leute, die wollen es. Also ich erinnere mich in meinen ersten Jahren als Unternehmensberater, ich fand es ätzend, dass ich nicht auf Fortbildung durfte. Da dachte ich, Leute, ich will aber lernen. Gib mir was. Ich habe Hunger.
Ja, genau. Es ist fast egal, was du denen dann anbietest, aber Hauptsache, sie kommen halt mal wieder irgendwie raus aus ihrem Alltag, aus ihrem Daily Business und sie können mal wieder ein bisschen was aufsaugen. Ja.
Ja. Lebenslanges Lernen.
Zweiter Punkt, Empathie. Also
ich glaube,
das ist interessant. Ich habe jetzt gerade eine Befragung unter meinen Lesern gemacht und habe 80 Antworten. Das ist ganz cool. Innerhalb von einem Tag haben direkt 80 Leute geantwortet. Und ich habe völlig offen gefragt bei einer Frage, was glaubt ihr, was die wichtigsten Skills der Zukunft sind? Und habe keinerlei Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Und 70%, jetzt mal über den Daumen gepeilt, haben wirklich Empathie genannt. Also das Wort Empathie, die haben es nicht umschrieben, sondern da stand Empathie drin. Und da war ich auch so ein bisschen verdattert, weil ich dachte, ja klar, wir, die sich irgendwie mit Design Thinking und so beschäftigen, denen ist Empathie ein Begriff. Aber das scheint jetzt auch in der breiten Masse immer mehr anzukommen.
Was ist für dich die Quintessenz von Empathie?
Genau, und das ist jetzt das ist das Spannende dahinter. Also für mich sind es ja fast drei Ebenen eigentlich. Also das eine ist so ein bisschen Empathie für mich selbst, also auch mal mehr in mich selbst reinzuhören. Da zählt auch sowas wie Achtsamkeit dazu, mich selbst besser wahrzunehmen quasi und Mitgefühl für mich selbst zu empfinden.
Selbstreflexion,
genau,
wie ticke ich, ja, wie reagiere ich. Ja,
dann die zweite Ebene ist Empathie im Miteinander mit meinen Kollegen. Und dazu zähle ich auch sowas wie Offenheit in Bezug auf Stärken und Schwächen, also in der Vergangenheit, oder zumindest habe ich es nie erlebt damals, als ich noch festangestellt war, dass man mal mit seinen Kollegen darüber spricht, ey, sag mal, was hast du eigentlich für Stärken und was hast du für Schwächen, was hast du mal Persönlichkeitstest gemacht, was kam da raus, was bin ich für ein Typ, bin ich mehr der kreative Chaot, so ein bisschen plump gesagt, oder bin ich mehr der strukturierte Diskmodell, kennt man ja auch, also wo ordne ich mich da ein, und das weiß jeder für sich selbst, aber das mal mit den Kollegen zu teilen, dieses Wissen, das schafft so viel, glaube ich, Verständnis und auch wieder Empathie im Miteinander. Und das ist so wichtig, gerade jetzt in Remote-Teams, das muss viel mehr kommen, dass man über solche Dinge offen spricht, weil es ist ja keine Behinderung oder, also im Gegenteil.
Und die Kollegen haben eh ein Bild von mir. Also
genau.
Da können wir auch drüber reden.
Genau, ja. Und dann kann man es halt noch begründen, warum ich halt morgens immer erst gerne um 10 anfange zu arbeiten. Und
mit mir selbst und mit meinen Kollegen.
Und dann natürlich 3. in Bezug auf den Kunden. Also das ist ja so das, wo es auch herkommt, gerade im Design Thinking, den Kunden mehr verstehen. Und das heißt eben nicht sofort irgendwie die Lösung immer zu präsentieren, sondern wirklich mal in die Probleme des Kunden, in seine Welt einzutauchen, seine Bedürfnisse, seine Pain Points zu verstehen. Das ist so das, was glaube ich, viele unter Empathie verstehen. Aber genau, für mich sind es halt diese 3 Ebenen.
Also ich finde es auch, es ist, und es hat wirklich verschiedene Schattierungen, verschiedene Farben. Was meinst du, was meine allerliebste Lieblingsübung ist? Ich glaube, du kennst sie, weil wir auch schon das eine oder andere zusammen gemacht haben.
Boah, diese Ja-und-Ja-Aber-Übung vielleicht?
Nee, What Would MacGyver Do?
Ah,
ich liebe What Would MacGyver Do. Also für unsere lieben Zuhörer, was ist das für eine Übung? Wir packen die Leute, also die müssen sich einfach melden in 1-2er-Gruppen oder auch teilweise einzeln, die kriegen ein Alter Ego, die kriegen eine andere Person zugewiesen, zum Beispiel MacGyver, und müssen dann durch deren Augen entweder sagen, wie würden sie das Problem angehen oder wie würden sie das Problem lösen, eins von beiden. Also sie müssen packen sich sozusagen in die Schuhe von jemand anders rein und sollen uns erzählen, was würde MacGyver tun. Oder?
Ja. Hab ich's richtig gesprochen?
Genau. Ja. Was sind deine Lieblingsfiguren dabei? Also wenn man mich nur MacGyver, jeder kriegt eine andere.
Ja, genau, ich hätte jetzt gerade wieder Heidi Klum, die polarisiert immer sehr stark.
Ja, schön.
Aber das kommt
ganz. Greta Thunberg war eine Zeit lang auch echt gut.
Genau. Ja klar, dein Klassiker Steve Jobs ist schon auch immer ganz, ganz spannend, was denn die Ergebnisse angeht, die rauskommen. Ja, also kann man beliebig machen, genau.
The Queen finde ich auch toll. The Queen of England, wenn man die nochmal nimmt. Oder irgendwie den Papst oder irgendwie das ganz abgefahren.
Ja, James Bond, klar, ja, genau.
James Bond. Ja, also das ist meine, zu diesem Feld Empathie etwas, was unglaublich befruchtend ist. Und das Witzige ist ja, die Leute kommen ja trotz alledem auf sinnvolle, also das meiste ist natürlich irgendwie Spinnert, aber die kommen auf sinnvolle Ideen,
ja,
die sie am Ende, da wären sie nie drauf gekommen, wenn sie einfach nur gesagt haben, ja, lass mal eine neue Lösung finden. Und am Ende setzen sie teilweise da was davon um. Das finde ich immer wieder, also das fasziniert mich jedes Mal wieder.
Ja, total.
Okay, aber wir schweifen ab. Also, wir hatten
Empathie, kritisches Denken ist so der dritte Punkt, den ich als ganz wichtig erachte. Klar, was heißt das konkret? Also das heißt halt für mich einfach wirklich, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Rolle jetzt, würde ich mal sagen, so als Thought Leader in Anführungszeichen in gewissen Bereichen, dass man einfach die Dinge kritisch hinterfragt. Das heißt jetzt nicht, dass man den ganzen Tag mit dieser Ja-Aber-Mentalität eben rumläuft und alles nur irgendwie kritisiert, aber das heißt, dass man halt die Dinge nicht direkt für bare Münze nimmt und vielleicht überlegt, okay, mit was kann man das noch verknüpfen, was ich schon mal gehört habe, was kann man da noch ergänzen, was kann man tatsächlich mal auch hinterfragen, ist das wirklich so, kann man das nicht auch anders machen? Und das ist einfach ein Skill in Zukunft, gerade wenn halt irgendwie immer mehr Maschinen und so weiter da sind, wir selbst nicht mehr verstehen, was macht da die AI eigentlich jetzt gerade, die Artificial Intelligence, dass wir die Sachen kritisch hinterfragen. Und das, ja, merkt man jetzt ja auch gerade, funktioniert in Deutschland ja auch, ob ich jetzt bei den ganzen Verschwörungstheoretikern sagen würde, die haben das kritische Denken gut ausgeprägt, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind dann andere Stärken, die haben, ja. Aber also das ist was ganz wichtig wird, einfach die Dinge zu hinterfragen. Und ich habe letztens eine Freundin von mir hat erzählt, das war ganz spannend, die musste im Studium, die hat in Holland studiert an der Uni und die mussten dann immer auch Texte lesen von ihren Professoren häufig eben und da jeweils drei Dinge finden, die sie daran kritisieren. Und das war natürlich super schwer, weil sie sagt auch, manchmal fand sie den einfach nur gute Texte, ja, gerade wenn man irgendwie neu ist im Studium, dann guckt man halt so mit großen Augen den Professor an und denkt sich, boah, krass, das würde ich auch mal gerne irgendwann schreiben, aber die mussten immer drei Sachen finden, die sie an dem Text kritisieren, kritisch hinterfragen und so weiter. Und ich glaube, das ist mal so eine kleine Übung, mit der man anfangen kann, dass man einfach mal auch bei einem Buch, was man liest, sagt, okay, ich suche mir jetzt drei Sachen raus, die ich mal gerne kritisch beleuchten würde und wenn ich jetzt den Autor treffen könnte, mit ihm mal diskutieren würde.
Mhm. Okay, also lebenslanges Lernen, Empathie, kritisches Denken.
Die drei haben wir. Kreativität ist der vierte und da zählt halt auch sowas dazu, was du gerade schon gesagt hast, einfach mal um die Ecke zu denken, mal sich zu fragen, was würde MacGyver tun, was würde James Bond tun und einfach ja auf neue Ideen kommen. Ich meine, es gibt auch da mittlerweile schon irgendwie künstliche Intelligenzen, die ganze Opern oder Musikstücke komponieren. Es gibt KIs, die Bilder malen und so weiter. Aber wirklich zwei Dinge, die überhaupt noch nicht zusammenhängen, mal zu kombinieren. Also jetzt hier gibt es, ich weiß gar nicht, in welchem Land, das habe ich letztens gesehen, so ein großes Strom- oder Kohlekraftwerk. Und auf dessen Rücken sozusagen, das zieht sich so über einige hundert Meter hin, auf dessen Rücken haben sie eine Skipiste eingerichtet, wo man jetzt halt so im Winter und auch schon im Herbst und so Skifahren kann, weil da nutzen sie halt den Überbleibsel an Strom, was produziert wird und bauen, machen damit wieder Kunstschnee. Und also so zwei Dinge, die man erstmal überhaupt nicht miteinander kombinieren würde, wie irgendwie eine Skipiste und ein Kohlekraftwerk, das zu kombinieren, ist, ja, glaube ich, für mich Kreativität und wird in Zukunft auch immer wichtiger werden.
Gut, Kreativität, was kommt danach?
Problemlösen, also wirklich Problemlösungskompetenz, dass man halt sich anschaut, was gibt's für Painpoints, vor allem natürlich Richtung Kunde wieder gedacht und wie kann ich die möglichst gut lösen und da einfach weggeht aus diesem Lösungsdenken im ersten Schritt. Also was wir ja machen, wenn jetzt irgendwie ein Mitarbeiter zu seinem Chef oder seiner Chefin geht und sagt, hier, ich habe da ein Problem identifiziert, dann ist natürlich die erste Frage, ja, hast du denn irgendwie schon mal an Lösungen gedacht und hast schon am besten drei Lösungen vorbereitet? Und wenn die sagen, nee, habe ich jetzt noch nicht, dann heißt es ja, geh wieder zurück an deinen Arbeitsplatz und komm wieder, wenn du irgendwie eine Lösung für mich hast. Ich will hier keine Probleme auf dem Tisch haben.
Ich habe es so gehasst in meinen ersten Monaten. Und was sind deine Lösungsoptionen? Ja, ich dachte, du sagst mir das.
Ja, genau.
Und der Chef hat mich gnadenlos wieder zurückgeschickt, ja.
Also, und ja, ich meine, das ist eine Herangehensweise, aber viel besser fände ich dann die Frage vom Chef, sag mal, okay, jetzt hast du das Problem, guck doch mal, gibt es da nicht links und rechts noch andere Probleme und gibt es da nicht noch welche, die noch viel größer sind, weil sonst lösen wir jetzt dieses eine und stuffen da irgendwie Personal drauf und schmeißen da irgendwie Geld drauf und so weiter und Im Endeffekt gibt es aber noch zwei, drei Probleme, die links und rechts davon sind, die eigentlich viel größer sind, die wir viel dringender lösen müssten, die wir aber gerade nicht auf dem Schirm haben. Und das ist für mich auch so diese Kompetenz, erstmal im Problem sich so ein bisschen zu suhlen. Ich meine, du erinnerst dich auch noch dran, als wir da unsere Trainings gemeinsam gegeben haben in Berlin im letzten und im vorletzten Jahr. Und dann unsere Kunden da halt so in diesem Problemraum, nennt man das ja im Design Thinking.
Wir sind tief im Design Thinking drin, ja.
Genau, den ersten Abend da drin belassen haben und wie die sich gewunden haben, ja, und so, oh, das ist aber sehr negativ alles und das ist ja grausam und ja, genau, halt einfach mal länger als 2 Minuten sich mit dem Problem zu beschäftigen.
Schaut hin, ja.
Und dann daraus Lösungen abzuleiten, das ist für mich ganz wichtig.
Aber ich glaube, das Wichtige ist ja auch einfach, das ist für uns soziokulturell geprägt, ne? Also wir sind einfach, das, was ich immer sage, wir lernen schnelle Antworten. Also wer gewinnt, wer hat eine gute Klausur, wer ist gut im Studium, wer ist gut in der Schule? Naja, derjenige, der möglichst viele Antworten in möglichst kurzer Zeit richtig abgibt.
Und dabei möglichst kompetent klingt, ob sie jetzt die besten Antworten sind oder nicht, ist
das die andere Frage. Hilft, genau. Das hilft, aber entscheidend ist einfach schnell viele richtige Antworten. Und das Problem oder die Fragestellung auseinanderzunehmen, ich kann es ja auch verstehen, ne? Bei einer BWL-Vorlesung, bei einer BWL-Klausur, wo 1000 Leute mitschreiben. Bei mir, ich habe in Münster studiert, da waren wirklich teilweise 1000 Leute in einer Klausur im Erstsemester. Ja, da kann ich jetzt nicht irgendwie Aufsätze durchlesen. Das geht natürlich nicht. Ja, und ich kann auch nicht irgendwie 4 Stunden Klausur schreiben lassen, sondern das muss irgendwie effizient gehen. Aber der Nachteil ist einfach, dass wir nur noch in schnellen Lösungen denken. Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Aber das sind immer nur Antworten auf komplizierte Probleme und nie auf komplexe.
Genau. Ja. Sehr gut zusammengefasst.
Problemlösungskompetenz. So, das war
Nummer 6, glaube ich, oder?
Ja, müsste Nummer 6 kommen, genau. Also ich versuche mal, also lebenslanges Lernen hast du gesagt. Empathie hast du gesagt.
Ich
kann dir
nachgehen noch mal zuschicken. Ich habe es so schön als Grafik dargestellt.
Ja. Dann warte, ich habe einen vergessen. Kreativität, Problemlösungskompetenz. Wen habe ich vergessen?
Kritisches Denken
habe ich vergessen. Entschuldigung. Genau. So, Nummer 6, bitte.
Resilienz ist für mich die Nummer 6. Da habe ich gerade ein ganz, ganz cooles Buch geschickt bekommen von René Träder, heißt der. Der ist, macht die Podcast unter anderem für die DRK und für Seven Mind, für diese Meditations-Achtsamkeits-App. Der moderiert quasi den Podcast und der hat jetzt ein Buch geschrieben. Der Titel ist ganz lustig. Das Leben so nö und ich so doch. Fand ich als Buchtitel ganz charmant. Und ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es gerade, wie gesagt, erst bekommen, aber das ist so ein Thema, dieses ja Wiederaufstehen. Und du hast ja selbst erzählt, wir haben ja auch schon dazu gesprochen letzte Woche, dass du da gerade oder ihr in der Familie da einen schweren Schicksalsschlag habt. Und wir hatten da auch letztes Jahr einen leider, weil der Vater meiner Freundin eben an Krebs verstorben ist, ziemlich plötzlich und schnell. Und sich ja von sowas, aber natürlich auch von beruflichen Dingen, von jetzt von Corona, von Jobverlusten und so weiter, davon halt nicht unterkriegen zu lassen, weil die Welt sich einfach immer weiter, immer schneller, meiner Meinung nach, auch drehen wird, sich Dinge viel schneller verändern, wir da so eine gewisse Veränderungsbereitschaft und Offenheit brauchen und halt auch mit Rückschlägen umgehen müssen.
Steh auf, Männchen.
Ja, also dieses, ja, sagt sich immer so leicht irgendwie, wie heißt es so schön, irgendwie aufstehen, Krone richten, weitergehen, aber
Aber da kann man was dran tun, richtig? Also das kann man ein Stück weit sogar lernen.
Ja, ich überlege gerade, wie man es am besten lernen kann, ja. Also da bin ich selbst gerade noch so ein bisschen auch in der Findungsphase zu sagen, okay, was kann man da tun, um das konkret, um die Resilienz zu steigern? Mhm. Komme ich dann im nächsten Podcast-Interview gerne wieder und
alles klar.
Gib dir da konkrete Tipps mit.
Aber du hast für dich beschlossen, dass es wichtig ist, eine der Future Skills.
Ja, gut. Genau.
Aber ist ja auch klar, also wenn ich agil sein will, wenn ich rausgehe und teste, dann kann das halt auch, heißt es auch im Zweifel in 80-90% der Fälle, nö.
Ja, und kann
nicht. Nee. Und dann heißt es kill your darling. Dann heißt es, okay, das Ding muss weg, wir müssen was anders machen. Und da brauche ich Resilienz, in der Tat. Da muss ich erstmal wieder auf die Beine kommen und sagen, ja, okay, ich motiviere mich vom Neuen, ich fange wieder an.
Ja, und das auch nicht so an sich rangehen lassen und vielleicht auch trennen, ob es jetzt, das ist ja kein persönliches Feedback, dass du jetzt irgendwie ein schlechter Mensch bist, sondern halt einfach dein Produkt passt gerade nicht zum Markt. Das ist ein wichtiger
Punkt. Sehr schön, wenn man als Speaker abgelehnt wird, dann das nicht persönlich zu nehmen, ist große Kunst.
Ja, Ja, total, ja.
Gut, nach der Resilienz.
Der sehr ähnlich zu dir ist und du denkst so, hä, okay, ich habe gesagt, das Thema hat nicht gepasst, jetzt spricht der mehr oder weniger über ein ähnliches Thema, aber ja. Gut, so ist es halt, ja.
So ist das. Was kommt nach der Resilienz?
Proaktives Denken oder unternehmerisches Denken, also auch da wieder so ein bisschen anknüpfen an den ersten Punkt, dieses lebenslange Lernen, aber halt sein Leben einfach selbst in die eigene Hand zu nehmen und ich glaube, der Arbeitsmarkt wird sich in den nächsten Jahren immer weiter dahin verändern, dass es halt viel mehr Freelancer gibt, viel mehr Selbstständige, aber zumindest halt so Kurzzeit Projektmitglieder, die dann vielleicht kurze Zeit angestellt sind, dann wieder das Unternehmen wechseln und dass man da einfach generell sein Leben wie ein Unternehmen führt und auch so ein bisschen in die eigene Hand nimmt und nicht alle.
Mehr Entrepreneurship.
Genau, ja. Mhm. Und man muss ja auch nicht Vollzeitunternehmer sein. Es gibt ja auch hier diese schöne Plattform Sidepreneur, wie man halt quasi nebenberuflich gründen und sich ein Business aufbauen kann. Aber ja, da einfach mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und dann einfach.
Aber ich finde, lass uns mal ganz kurz da bleiben. Ich finde, da ist ein bisschen Boden verbrannt. Also seit der 4-Stunden-Woche. Viele die Leute, die gedacht haben, ach ja, jetzt verkaufe ich irgendwie, wie heißen die, Pollock-Hemden oder wie es in seinem Buch benannt hat und kann davon leben. Ja. Das ist natürlich ziemlicher Quatsch. Dass ich so über Nacht einfach ein Produkt finde und dann ist das einmal verkauft und dann kommen da ganz viele und wollen es haben. Ganz so einfach ist ja nicht, ne?
Nee, total. Und für mich ist es auch gar nicht nur, muss nicht jeder selbstständig werden. Also ich glaube, die Anzahl der Selbstständigen wird auch in Deutschland weiterhin in den nächsten Jahren stagnieren. Man sieht es jetzt auch während Corona, wie wenig Förderung da irgendwie da ist für Selbstständige und Freiberufler und so. Ich glaube, die Anzahl der wirklich Selbstständigen wird gar nicht zunehmen, aber dass das Mindset halt auch einfach sich verändert und auch Angestellte sagen, ja, okay, stimmt, eigentlich bin ich selbstverantwortlich. Ich bin selbstverantwortlich für meine Weiterbildung, ich bin selbstverantwortlich für meine Karriere, ich bin selbstverantwortlich für meine Freizeit und so weiter. Und da diese Verantwortung übernehmen und eher proaktiv an die Dinge rangehen, als immer reaktiv zu warten, bis sich mal irgendwie jemand bei dir meldet und dir einen Vorschlag machst und du dann drauf anspringst.
Ja, also ich stimme dir voll und ganz zu. Also Kurzarbeitergeld für Selbstständige gibt es ja leider nicht. Ja? Nee. Das haben wir bitter lernen müssen, wir ganzen Selbstständigen. Aber trotzdem, richtig, das Leben, auch wenn ich angestellt bin, vielleicht ein bisschen mehr dann halt als Intrapreneur sehen. Ne? Wie kann ich innerhalb meiner Firma oder meines Konzerns oder auch beim Mittelständler stärker eine Entrepreneur Brille aufsetzen nach vorne.
Ja, wie kannst du da neu, weil ich meine, alle Unternehmen merken jetzt spätestens durch Corona, dass sie halt auch neue Geschäftsmodelle brauchen, dass sie digitaler werden müssen und so weiter. Und das klappt natürlich nur, wenn die Mitarbeiter da mitziehen oder im besten Fall sogar vorangehen und nicht warten, bis ihnen mal einer sagt, ja, wir machen jetzt hier einen Workshop, wo es darum geht, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln und was ist denn dein Input? Das sind dann eher so die Mitläufer halt, aber ich glaube, ein wichtiger Skill wird sein, da eben voranzugehen und proaktiv zu sein.
Cool. Ich muss weiterfragen.
Genau, zwei haben wir noch. Mal gucken, wie lange wir oder kurz wir es machen. Also Kommunikation habe ich als achten Punkt sozusagen, weil Kommunikation ist erstmal sehr ein breites Feld. Auch da habe ich gerade, das war der Bekannte sogar, von dem ich erzählt habe. Das Buch heißt New Era Communication und er beschreibt eben ganz schön, wie ändert sich die Kommunikation auch durch die ganzen digitalen Medien. Und ich weiß auch so, meine Mutter am Anfang, als sie mir die WhatsApp geschickt hat, dachte sie halt immer noch, das ist eine SMS und hat dann eben so den Text maximal, was waren das, 160 Zeichen oder ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, glaube ich so, 120 oder so.
Kann auch sein, aber immer nur so kurze und dann versucht alles in eine Nachricht zu packen und wir schreiben ja so WhatsApp so, hallo Nachricht, hallo Ansgar Nachricht, wie war es gestern Nachricht und so weiter. Also, und das ist nur ein plumpes Beispiel. Hier geht es mehr darum, in dem Buch und auch mir geht es mehr darum, zu sagen, ja, welche Kanäle nimmt man denn für was in Zukunft? Worüber führe ich irgendwie Krisengespräche? Worüber kommuniziere ich, wenn wir irgendwie einen neuen Mitarbeiter im Team haben? Worüber kommuniziere ich vielleicht eine ganz positive Meldung? Worüber kommuniziere ich die aktuellen Monatszahlen und so weiter? Und da gibt es ja so viele Kanäle.
Wir sind uns einig, Kommunikation ist alles und man kann nicht kommunizieren, das ist alles klar. Was ist es denn? Also wie viel Kanäle soll ich denn überhaupt benutzen? Also weil ich meine, die Schwemme, wie du schon sagst, ist ja gigantisch.
Ja, also ich würde es eigentlich ganz so auf so einer Skala ein bisschen aufziehen und sagen, ja, kritischer das Thema ist, desto persönlicher sollte natürlich auch die Kommunikation sein. Und das Allerbeste ist natürlich, sich gegenüberzustehen irgendwie. Wenn das nicht geht, dann zumindest mit einer Videokonferenz, wo man sich sieht. Wenn das nicht geht, dann irgendwie per Telefon, und dann kommt halt hinten WhatsApp und Slack und die anderen Kanäle. Und je kritischer das Thema ist, desto persönlicher die Kommunikation, je unkritischer das Thema vielleicht ist, wenn es einfach nur eine kurze Nachfrage ist, desto unpersönlicher kann auch das Medium gewählt werden.
Aber da müssen wir schon noch eine Menge lernen, habe ich so das Gefühl, ne? Also gerade auch im Arbeitskontext nutzen wir jetzt Slack oder nutzen wir Teams. Viele haben ja auch gar nicht verstanden, was Teams alles kann zum Beispiel. Und nutze ich da den Thread oder schicke ich immer noch E-Mails oder wo lege ich jetzt was ab? Teile ich das im Kanal oder lege ich das tatsächlich irgendwie unter Dateien ab?
Genau.
Da ist eine Menge noch zu tun.
Brutal. Also ich glaube, da haben viele Kommunikationsberater und Trainer noch viel zu tun in den nächsten Jahren. Ja. Kommen ja auch immer wieder neue Tools dazu. Jetzt kannst du ja teilweise in so Planungstools, wo du halt irgendwie dein Kanban-Board hast und so weiter, kannst du direkt in den Tools auch kommunizieren und da wieder dann einen eigenen Chat eröffnen. Ja. Also genau, das muss, glaube ich, jedes Unternehmen dann für sich auch definieren, ganz klar definieren, welche Tools da offiziell verwendet werden dürfen und sollen und welche nicht.
Weil aber die Möglichkeiten werden immer größer und unendlicher, aber aus dieser Mischung das rauszufinden, was vor allem mal erfolgreich ist, das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Das ist die super Herausforderung. Und auch dann natürlich zu sagen, das ist ja wieder individuell. Also ich kommuniziere eigentlich ganz gerne oder am liebsten fast per E-Mail, weil dann kann ich mir selbst meine E-Mails da in meinem Eingang ziehen, kann sich schön sortieren und so weiter. Ich habe aber einen Kollegen von mir, der weiß, wenn ich dem eine E-Mail schreibe, da kommt 4 Wochen keine Antwort. Wenn ich dem eine WhatsApp schreibe, dann habe ich am gleichen Tag noch eine Rückmeldung. Also schreibe ich dem halt nur noch WhatsApp. Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen individuell dann wahrscheinlich schauen, mit wem will man kommunizieren und was ist denn das Ziel. Wenn ich einfach nur ihn informieren will, schicke ich ihm eine E-Mail, dann weiß ich, irgendwann liest das schon. Wenn ich eine Rückmeldung will, dann schicke ich ihm eine WhatsApp oder rufe ihn an. Also das wird, glaube ich, in Zukunft auch noch viel mehr Arbeit dann individuell auf die Person sich einzustellen.
Ja, aber das ist auch dieses, ich meine, in frühen Zeiten war E-Mail, wenn ich eine reinkam, das war ja so, eine E-Mail, sofort beantwortet. Ja. Also, okay, das, liebe Leute, war 30 Jahre her, 25. Und heute ist natürlich so, das Handy habe ich am Mann und wenn WhatsApp irgendwie bimmelt, dann hat das in der Sekunde meine Aufmerksamkeit.
Total, ja, da gibt es jetzt gerade hier diese ganz interessante Netflix-Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Noch nicht geschaut. Ja, also kann man sich mal anschauen. Ist so ein bisschen heuchlerisch, würde ich schon fast nennen, weil da natürlich so Art Whistleblower sind, die halt früher mal bei hier Slack, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter gearbeitet haben und jetzt so tun, ja, das ist ja alles Teufelszeug. Aber natürlich haben sie davon selbst profitiert und kommen da auch nicht ganz raus aus der Mühle, aber es öffnet wieder so ein bisschen die Augen, was eigentlich die Absichten dieser Firmen sind, nämlich am Ende halt einfach Werbeplätze verkaufen und darüber sich zu monetarisieren. Und das finde ich ganz, ganz interessant, auch im Hinblick auf das Thema Kommunikation und wie ablenkbar sind wir da.
Okay, aber Kommunikation als Kompetenz für dich jetzt in dem Fall, zu wissen, welchen Kanal nutze ich, um effizient nicht und nur, effektiv zu kommunizieren.
Ja, also das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, aber natürlich auch Kommunikation irgendwann nicht nur zwischen Menschen, sondern auch Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Also nicht nur zu sagen, ja, ich gebe die Befehle, ich bin der Mensch und die Maschine macht, was ich will, sondern irgendwann wird es vielleicht auch umgekehrt sein, dass uns irgendeine künstliche Intelligenz jetzt Tipps und Ratschläge gibt, was wir wie zu machen haben und sagt, weiß ich nicht, also ein plumpes Beispiel auch aus deiner Beraterzeit, du machst irgendwie eine PowerPoint-Präsentation, dann schickst du die halt durch ein Tool durch und dann sagt dir das Tool hier, das und das habe ich schon selbst korrigiert, das und das sind auch meine Verbesserungsvorschläge. Und da dann auch in den Dialog vielleicht zu gehen, auch mit einer Alexa, mit einer Siri richtigen Dialog zu führen irgendwann, ich glaube, das wird auch eine wichtige Kompetenz im Bereich Kommunikation werden.
Also wenn der Partner nicht mehr durchblättert und sagt, der Titel springt, weil die AI das schon korrigiert hat.
Genau, das wäre aber
schön. Aber was soll der Partner dann noch? Okay, lassen wir das.
Ja, das stimmt, ja. Aber apropos Partner, hast du schon mal bei Alexa einen eigenen Skill programmiert?
Oder heißt programmiert? Nee, du erinnerst dich vielleicht auch, wir waren auf einer gemeinsamen Veranstaltung hier in Hamburg. Oder warst du dabei?
Nee, in Hamburg war ich nicht mit dir.
Ach, da warst du nicht mit dabei. Da waren im Medienhaus und da haben wir tatsächlich ein Alexa-Skill als MVP fertig gemacht. Und das war mega easy, weil es grafisch arbeitet, das Tool, mit dem wir es gemacht haben. Aber auch sehr rudimentär. Also wenn man da rein will und richtig was machen will, dann boah, dann bedarf es schon ein bisschen was mehr. Und ich hatte mir gedacht, mache ich irgendwie so ein Daily Inspiration-Ding oder sowas, da musst du tatsächlich ein bisschen mehr in die Materie rein. Wobei es heute ja kein Problem ist, ne? Gehst du auf Fiverr oder was weiß ich was und sagst, hey, ich suche jemanden, der mir da hilft, kann mir das einer aufsetzen und dann ist das auch relativ schnell gegessen, weil letzten Endes ist das auch nichts anderes als ein Feed, den er sich da schnappt und dann zur Verfügung stellt. Ich habe immer gedacht, das wäre so das next big thing, Steuerung von durch Sprache und ich merke, dass es besser wird. Mein Auto hört mir mittlerweile ein bisschen zu und kriegt das gar nicht mehr so schlecht hin. Ich finde die Texteingabe auf meinem Handy, wenn ich WhatsApp irgendwie was reinspreche, auch super. Das ist so viel besser geworden in den letzten 2 Jahren, das ist Wahnsinn. Aber ich glaube, da sitzt auch eine AI hinter, ne?
Total. Also ich habe letztens gerade mit einem AI-Spezialisten oder Experten, wie auch immer, Entwickler gesprochen. Der hat gerade sein Startup an Spotify verkauft. Also der weiß da auch schon, wovon er spricht. Und der meinte tatsächlich auch, dass es wirklich the next big thing wird im Bereich künstliche Intelligenz. Also dieses ganze Thema Spracherkennung. Ich meine, Google hat ja schon da jetzt auf ihrer letzten Keynote das entsprechend vorgestellt, dass man oder eine AI beim Restaurant für dich anruft und da einen Tisch reserviert in deinem Namen und der
weil sie wissen, was ich esse. Oh Gott.
Der Gesprächspartner im Restaurant hat nicht gemerkt, dass es eine künstliche Intelligenz war, weil sie halt diese schönen Füllworte, die wir ja auch gerade verwenden, so dieses M und A und und so dieses
Wie heißt der gute Test noch? Ich habe es vergessen. Aber es gibt einen Test.
Turing-Test heißt der, oder?
Turing-Test.
Genau. Ja, also den hätten sie damit bestanden.
Also was ich, und dann müssen wir weiterkommen, weg von der Kommunikation, aber weil wir gerade da dabei sind, was ich durchaus auch als ein wirklich großes Next Big Thing sehe, ist nochmal Optik. Ich habe ja mal ein Projekt am Flughafen gehabt und diese ganzen blöden Baggage Tags, ne, die uns immer an Koffer dran gemacht werden, die gehen kaputt, die gehen ab, sind nicht mehr lesbar und so weiter. Und da habe ich von einem Projekt erfahren, wo unter anderem das Fraunhofer und wer nicht alles daran mitarbeitet, sind mittlerweile so weit, dass sie Gepäckstücke optisch erfassen können, obwohl es die gleichen Koffer mehr oder weniger sind, aber irgendwo ist eine Macke dran, die mittlerweile in der Auflösung, die wir heute haben, ausreicht, um dieses Gepäckstück eindeutig zu identifizieren. Und wir werden da nicht mehr so weit von weg sein, dass also der Rechner besser gucken kann als wir. Und das finde ich schon gruselig.
Ja, das ist.
Da denke ich so, wow.
Das wird interessant. Mal gucken, welchen Koffer man da mit nach Hause nimmt.
Ja, aber okay, also Kommunikation. Lass uns Kommunikation mal zumachen.
Genau.
Wir sind noch nicht fertig.
Ist bei mir das Thema Selbstmanagement. Also auch so ein Leidenschaftsthema von mir, aber auch das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel, viel wichtiger. Du hast es angesprochen mit den ganzen Ablenkungen, mit den ständigen Push-Nachrichten, mit allem, was so ständig auf uns einprasselt. TikTok, also ich habe es mir tatsächlich letztens auch mal runtergeladen und du kommst ja nicht davon los. Also du kannst ja ständig nur weiter swipen und dir lustige Videos anschauen und sich da halt, ja, Disziplin ist immer so ein großes Wort, aber sich selbst da eben zu managen, selbst die richtigen Prioritäten zu setzen, den richtigen Fokus zu setzen, die Dinge einfach, es schaffen, die Dinge auch mal wegzulegen, auszuschalten, das wird ein Punkt, der noch wichtiger wird, einfach weil, ja, wie gesagt, die großen Unternehmen da gar kein Interesse dran haben, dass wir uns besser selbst managen, sondern im Gegenteil, die wollen ja immer wieder unsere Aufmerksamkeit. Deswegen gibt es ja so Dinge auch wie sich auf Bildern vertaggen, dass man halt einfach dann eine Nachricht bekommt, hier, du wurdest da und da verlinkt irgendwie und dann klickt man drauf und wenn sie cool wären, dann könnten sie dir direkt das Foto anzeigen in der Push-Nachricht, wo du drauf verteckt wurdest und dann kannst du sagen, ja, passt, danke. Aber nee, sie wollen ja, dass du draufklickst und wieder in dem Newsfeed drin landest.
Ja, danke LinkedIn.
Und dann bist du halt erstmal wieder drin und dann weißt du dann meistens nach 10 Minuten gar nicht mehr, wie du jetzt eigentlich hingekommen bist. Ich habe gestern Abend wieder 3 Stunden auf YouTube verbracht, weil die Vorschläge mittlerweile so gut sind, dass ich denke, das kannst du noch anschauen und das kannst du auch noch anschauen. Dann habe ich noch meine Freundin mit reingezogen, habe ihr noch 3 Videos gezeigt und
Das arme, gute Fernsehen, es hat langsam keine Chance mehr gegen diese Medien, das ist richtig.
Ja. Nee, gar nicht, nee.
Ja, Selbstmanagement, Selbstdisziplin, da fehlt den meisten von uns eine ganze Menge von, das ist richtig, ja. Ja, wow, kriegen wir es nochmal zusammen?
Die 9
alle,
am Stück?
Die 9?
Ich denke schon, oder? Also lebenslanges Lernen, Punkt 1, Empathie, kritisches Denken, Kreativität, Probleme lösen, Problemlösungskompetenz eher gesagt, dann Resilienz, dann proaktives oder unternehmerisches Denken. Und die letzten beiden, Kommunikation und Selbstmanagement.
Wow. Also das sind auf jeden Fall Soft Skills für die Zukunft. Da bin ich absolut von überzeugt. Ich kann jeder einzelne unterschreiben. Aber du hast jetzt selber gesagt, wenn da jemand mit 12 Werten auftaucht.
Genau.
Ich muss den Satz nicht weiterführen, oder?
Nee, deswegen habe ich am Anfang auch so viel Zeit mit dem lebenslangen Lernen verbracht, weil das für mich, glaube ich, alles oder vieles umfasst. Also lebenslanges Lernen heißt für mich auch eine Offenheit für Neues, heißt eine Veränderungsbereitschaft, heißt einfach nicht stehen zu bleiben, sondern ja, sich selbst immer wieder anzupassen. Und da habe ich letztens auch so einen ganz schönen Spruch irgendwo gelesen, dass in der Evolution sich nicht die Menschen durchgesetzt haben, die ja am stärksten waren oder am erfolgreichsten oder was auch immer, sondern die, die halt am bereitesten waren, sich zu verändern und dazuzulernen.
Am anpassungsfähigsten.
Ja. Am anpassungsfähigsten, ja. Ich glaube, das wird auch einfach in den nächsten 500 Jahren so bleiben.
Da sind wir einfach auch Sklave unserer Natur.
Ja.
Sozusagen. Kurzen Abschluss. Man kann auch mit dir und von dir lernen, richtig?
Genau, sehr gerne. Also vor allem als Speaker natürlich und auch als Trainer in dem Bereich. Da gerne auf meine Website kommen, dennisfischer.com, und sich da ein bisschen durchklicken. Da findet man auch die neuen Skills nochmal, falls jetzt jemand doch nicht mitgeschrieben hat, und vieles weitere über mich und Videos und so weiter. Und
ja, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, definitiv. Du hast selber auch noch einen Podcast, auf dem man dir zuhören kann, wo du deine Themen, sag mal, auch in allen Schattierungen vorstellst, richtig?
Genau, der geht so ein bisschen mehr um das Thema Buch, also meine 52 Wege zum Erfolg. Da habe ich irgendwann beschlossen, ich mache einfach zu jedem Buchkapitel noch eine eigene Podcast-Folge. Das fand ich irgendwie eine ganz charmante Idee, dass man nochmal so ein bisschen in die Buchkapitel jeweils eintaucht und dass es aber auch insgesamt abgeschlossen ist. Also mal gucken, wie viele Podcast-Folgen du am Ende hast, aber es gibt ja echt so Podcasts, die haben dann irgendwie 399 Folgen und du denkst so, boah, jetzt erzählt er schon wieder das Gleiche wie in Folge 120. Und deswegen habe ich gesagt, ich will einfach 52 Folgen machen, Punkt, und danach ist Schluss, so ein bisschen wie bei einem Hörbuch.
Sehr gut. Hörbuch, gibt es ein Buch als Hörbuch auch?
Nee, noch nicht. Nee, das ist ein Rechte-Thema, sehr interessant für alle, die mal ein Buch schreiben wollen. Sichert euch auf jeden Fall die Hörbuchrechte, wenn ihr den Buchvertrag unterschreibt. Ich habe es nur zum Teil gemacht und warte jetzt darauf, dass die Hörbuchrechte nächstes Jahr wieder an mich zurückfallen, und dann nehme ich das Hörbuch selbst auf.
Was nicht einfach ist. Mein Bruder hat es gerade gemacht und das ist viel Arbeit, sich da hinzusetzen und sein eigenes Buch vorzulesen.
Ja, das glaube ich. Da darfst du nicht so oft und sagen und die Qualität muss passen. Also mal gucken.
Aber es ist halt auch cool, wenn es der Autor selber macht, weil es einfach nochmal einen anderen Bezug gibt zu dem, was da geschrieben steht.
Ja, also ich erzähle ja auch super viele Geschichten in dem Buch, die ich selbst erlebt habe, und natürlich finde ich es auch teilweise ganz charmant. Jetzt habe ich letztens im Hörbuch erlebt, wo dann jemand auch so mal kurz ausgeholt hat und gesagt hat, ja, das steht jetzt nicht im Buch, aber ich erzähle nochmal 2, 3 Sätze dazu.
Ja, cool.
Das macht ja auch so ein bisschen dann den Unterschied zwischen Buch und Hörbuch aus.
Dennis, wir sind schon über der Stunde rüber. Wir hätten, glaube ich, noch 2 Stunden weiter quatschen können, ohne dass es mir langweilig geworden wäre. Vielen, vielen Dank für deine neuen Future Skills der Zukunft. Wir werden es verlinken. Ihr werdet das alles in den Shownotes finden. Wir finden euch, ihr für, sei ja so normal, wir finden dich auf deiner Homepage für Keynote-Vorträge, für Trainings und alles um das Thema Soft Skills of the Future. Und herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist.
Danke dir, Ansgar, für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet bei der nächsten Folge von Agile All Areas. Macht's gut und viel Erfolg in der Zukunft.